Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Existenzielles Putzen, der Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt, wir ziehen eine Bilanz. Bürger zurück auf den Bürgersteig. Die Kontrolle des öffentlichen Raums am Beispiel der Friedrichstraße in Berlin wird uns beschäftigen. Und bitte ausweichen. Wir besuchen eine Ausstellung mit Werken des Choreografen und Tänzers William Forsythe in Karlsruhe. Der Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb. 3 Tage lang haben in Klagenfurt am Wörthersee 12 AutorInnen um die Wette gelesen. Sie haben ihre unveröffentlichten Texte präsentiert, die dann gleich nach der Lesung von einer Jury diskutiert wurden, ohne dass die Autorin oder der Autor etwas dazu sagen durften. So sind eben die Regeln. Einfach nur zuhören, das kann ziemlich unangenehm sein. Morgen wird sich entscheiden, wer mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis ausgezeichnet wird, dann noch mit dem Deutschlandfunk-Preis sowie 3 weiteren Preisen. Meine Kollegin Miriam C. aus unserer Literaturredaktion hat den Wettbewerb verfolgt und zieht heute schon eine Bilanz. Sie ist jetzt aus Klagenfurt zugeschaltet. Guten Abend, Frau C., hallo.
Guten Abend.
Welche Teilnehmerinnen, welche Teilnehmer gehen denn als Favoriten aus dem Wettlesen in den vergangenen 3 Tagen?
Also in jedem Fall ein Text, der vieles hat, was so ein GewinnerInnen-Text hier in Klagenfurt braucht, nämlich ein Überraschungsmoment. Valeria Gordejew, die ist quasi selbst eine Überraschung, eine noch unbekannte Autorin, und die hat einen Text gelesen übers Putzen. Ein Text, der sich wirklich mit Akribie und mit sprachlicher Hingabe diesem Vorgang widmet, dem Säubern der Oberfläche, Sortieren der Dinge, wobei eben auch immer klar war, dass dieses verzweifelte Schrubben so eine existenzielle Dimension hat, also dass diese fast schon sisyphushafte Ordnungsanstrengung im Kleinen immer auch gegen Chaos und gegen die Krisen dieser Welt anarbeitet.
Er soll den Chlorreiniger nicht mehr verwenden, behält sich aber vor, ihn dann und wann, in Ausnahmefällen, noch einmal ins Schlachtfeld zu schicken, wenn er den Kühlschrank abtaut, wenn er den Dunstabzug reinigt, wenn er sich hinkniet, um einen Blick in den Spalt zwischen Geschirrspüler und Herd zu werfen, El Gotto oder das Tal des Ekels. In diesen Spalt wagt er sich nicht ohne chlorhaltigen Beistand, Spinnenfett und Staub, Soßenspritzer, die von oben hinabrinnen und dort, ohne die Einwirkung einer wischenden Hand, zu regelrechten Stalaktiten heranwüchsen, würde er nicht freitags, 2 bis 4 Mal im Monat, je nachdem, ob Prüfungen anstehen oder nicht, vorbeischauen und das Nötigste erledigen.
Ein Auszug aus dem Text »Er putzt« von Valeria Gordejew. Ich weiß, das ist eine ziemlich schwierige Frage, Frau C., aber wir stellen die bei solchen Anlässen doch immer wieder. Nämlich, lässt sich an solchen Favoritentexten ein Trend in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur ablesen?
Ja, ich finde, zum gewissen Grad lässt sich das tatsächlich, ich würde sagen, von der Gesamtheit dieser ganzen Wettbewerbsbeiträge. Es ist nämlich sehr auffällig, in diesem Jahr 10 der 12 vorgetragenen Texte, also die überdeutliche Mehrheit, sind aus der Ich-Perspektive erzählt. Wir haben tatsächlich so eine ähnliche Anhäufung schon mal diskutiert, vor ungefähr 10 Jahren. Da gab es auch viele Ich-Texte, das wurde als sogenannte Institutsprosa abgewertet, also eine Literatur, die im Rahmen von Studiengängen so an Schreibschulen entstanden ist. So ein Abwertungsmoment hatte das jetzt hier bei dem Wettbewerb nicht, aber wahrscheinlich auch kein Zufall, dass der 2. Favoritinnentext einer ist, der gerade nicht aus dieser Ich-Perspektive erzählt ist. Die Psychologin und Autorin Anna Fellenhofer erzählt nämlich von einer Figur, die sich ja so scheinbar bereitwillig in ihr Dasein als Opfer einfügt und die dann so richtig im Zusammenspiel mit ihren Peinigern in dieser Opferrolle sogar eine Form der Anerkennung erfährt.
Ein Rad greift in ein anderes, Zähne klicken aufeinander, gleiten gegeneinander ab und treiben auf diese innen wohnende Art den jahrmillionenalten Mechanismus an. Würde man sie vor die Wahl stellen, würden sie es wieder tun, in eben jener apparatgleichen Perfektion und Zweckmäßigkeit. Nichts anderes können sie. Und auch er nimmt seinen Platz ein, spielt die Rolle. Auch er hält, wie das Skript es vorsieht, still. Er trägt sein Schicksal und ist dankbar, dass nichts anderes von ihm erwartet wird als dieses eine, dass er das Opfer wird, das er ist.
Soweit dieser Ausschnitt aus dem Text von Anna Fellenhofer, Fische fangen, als einer der wenigen Texte nicht aus der Ich-Perspektive geschrieben. Noch eine Frage, Frau C., zu den vielen Texten aus dieser Ich-Perspektive. Werden diese Texte dadurch vielleicht unpolitisch, selbstbespiegelnd?
Ja, könnte man meinen. Ich würde aber sagen, nein, obwohl wirklich viele von diesen Ich-Texten auf einem engen Raum spielen. Wir waren wiederholte Male in Wohnungen, Fluren, Küchen, Schlafzimmern oder im Warteraum eines Krankenhauses. Aber in diese privaten Räume fraß sich eben immer das Politische so durch. Also es gab immer auch Momente von Krieg, von Flucht, von Trauma im Hintergrund. Und viele Texte haben eben auch auf einer poetologischen Ebene, also auf einer Ebene, die selbst das Erzählen und das Schreiben reflektiert. Die haben sich dann damit beschäftigt, wie dieses Erzählen vor dem Hintergrund von Krieg und Verbrechen überhaupt möglich ist. Wir haben ja zum Auftakt des Bachmann-Wettbewerbes die ukrainische Autorin Anna Maljatschuk gehört mit ihrer Rede zur Literatur. Da hatte sie davon gesprochen, wie ihr Vertrauen in die Sprache verloren gegangen ist mit dem russischen Angriffskrieg, dass sie seitdem keine Autorin mehr sein kann. Ich hatte auch am Mittwoch in dieser Sendung davon berichtet und jetzt eben haben wir viele Wettbewerbstexte gehört, die, glaube ich, auch von so einer Erfahrung der Erschütterung, einer Krise ausgehen und sich dann mit großer Achtsamkeit, großer Sorgfalt der Sprache wieder angenähert haben und dann zuerst einmal mit einem Ich und mit einem kleinen, vermeintlich überschaubaren Raum, in dem eben aber dann immer auch das Politische einbrach.
Es war jetzt seit 3 Jahren wieder der erste Bachmann-Preis, der ohne Corona-Einschränkungen stattfinden konnte. Also Jury und Lesende saßen wieder gemeinsam im Studio, also in einem Raum. Wie haben Sie die Atmosphäre vor Ort wahrgenommen?
Also von dieser räumlichen Verbindung hat die Atmosphäre unbedingt wieder profitiert. Der Wettbewerb, der lebt einfach davon, dass diejenigen, die kritisieren und die kritisiert werden, sich gegenübersetzen. Das war jetzt eben wieder möglich. Und ich glaube, das hat auch dazu geführt, dass wir wirklich respektvolle Jurydiskussionen zum größten Teil gehört haben. So ganz nach dem Motto eigentlich, meistens jedenfalls, kritisiere Literatur. Also immer so, als säße der Autor, die Autorin direkt neben dir.
Ihre Favoriten haben Sie genannt, Ihre Favoritinnen, Frau C., nämlich Valeria Gordejew und Anna Fellenhofer. Gibt es denn auch oder gab es Kandidatinnen, Kandidaten, die die Jury ihrer Meinung nach übersehen hat oder die vielleicht in der Diskussion zu kritisch bewertet, beurteilt wurden?
Ja, auffälligerweise hatte es Plot wirklich schwierig hier in Klagenfurt. Also gerade die Texte, die plastische Szenen entworfen haben, die vielleicht die Leserin auch so mitgerissen haben in eine Geschichte, einen gewissen Drive hatten, spannend waren, Spaß gemacht haben zu lesen, die kamen mitunter eher schlecht weg. Dennis Utlu hat zum Beispiel einen Text gelesen mit toller Figurenzeichnung, eine Geschichte von einer migrantischen Mutter, Sohn und einem kranken Vater daneben und der fiel wirklich fast durch. Also da schien die Jury so einen bestimmten Literaturgeschmack auch zu verfolgen. Einen, der sehr sprachspielerisch ist. Ich will fast sagen sprachakrobatisch. Also lieber zu penibel und im Zweifelsfall ein bisschen artifiziell, um sich bloß nicht den Vorwurf eines konventionellen Stils einzuhandeln. Das war wirklich hier in Klagenfurt das Totschlagargument. Und ich bin gespannt, ob das dann morgen nicht vielleicht zu einer Reihe von Texten führt, die ausgezeichnet werden und einander recht ähnlich sind.
Wir werden es sehen, wir werden es hören. Meine Kollegin aus der Literaturredaktion Miriam C. mit einer Bilanz des diesjährigen Ingeborg-Bachmann-Wettbewerbs in Klagenfurt. Morgen wird also der Bachmann-Preis verliehen und morgen werde ich hier in Fazit mit der Preisträgerin oder dem Preisträger sprechen. Miriam C., besten Dank und ein Gruß nach Klagenfurt.
Danke.
William Forsythe, der Tänzer und Choreograf, ist einer der ganz Großen in der internationalen Tanzszene. Es ist ein großer Gewinn für Deutschland, dass er seit Jahrzehnten hier arbeitet und im wahrsten Sinne des Wortes wirkt. Und nicht nur die Choreografien, die er mit seinen Kompanien einstudiert hat, die haben Tanzgeschichte geschrieben. Auch seine theoretischen Überlegungen, seine Lectures sind Meilensteine einer modernen Tanzsprache. Jetzt ist am ZKM in Karlsruhe, am Zentrum für Kunst und Medien, eine Ausstellung mit einigen wichtigen seiner Werke, seiner Arbeiten zu sehen. Nowhere and Everywhere at the Same Time. Im Zentrum eine spektakuläre Arbeit, die uns Marie-Dominique Wetzel beschreibt.
Von der Decke des riesigen ZKM-Lichthofs, einer ehemaligen Fabrikhalle, hängen hunderte feine Stahlseile mit Senkbleien an ihren Enden, die nur ganz knapp über dem Boden sanft hin und her schwingen. Die Installation Nowhere and Everywhere at the Same Time No. 2 ist 2013 entstanden und William Forsythe hat sie schon an vielen Orten der Welt gezeigt. Aber die jetzige Präsentation im ZKM Karlsruhe gefällt dem Choreografen besonders gut.
Der Raum hier in ZKM ist wirklich hervorragend und die technische Ausführung makellos, was typisch ZKM ist.
Als sich die ersten Besucherinnen und Besucher in dieses schwingende Labyrinth wagen, schaut William Forsythe amüsiert zu. Ziel ist es, sich zwischen den Pendeln so geschickt durchzuschlängeln, dass man sie nicht berührt, denn sonst kommen sie aus dem Takt und verheddern sich. Wer glaubt, die Bewegungen der Pendel durchschaut zu haben, wird dadurch überrascht, dass sie immer wieder Rhythmus und Richtung ändern.
Die 12 Schlitten, die oben die Pendeln bewegen, die sind programmiert. Und Sie sehen hier an der Wand das ganze Programm, wie es läuft.
An der gegenüberliegenden Wand ist eine Art Steuerungsplan aufgehängt. Er sieht aus wie eine computergenerierte Partitur und wurde auf einem mehrere Meter langen Papierstreifen ausgedruckt.
So, diese Reihe läuft und dann die andere, badam, badam, badam.
Natürlich könnte man versuchen, sich diesen Steuerungsplan einzuprägen, aber am meisten Spaß macht es, wenn man sich einfach mitten in die Pendel hineinwagt und versucht, ganz intuitiv auszuweichen. So hatte sich Forsythe auch gedacht, als Spiel und Training für Beweglichkeit und schnelle Reaktion. Als er die Installation konzipiert hat, hatte er ganz alltägliche Situationen vor Augen.
Man steht an einer Ecke, es gibt eine Pfütze, ein Bus kommt. Man macht eine unbewusste Kalkulation und man springt weg. Und ein bisschen ist es hier so. Aber in diese Situation kommen die Busse von alle Richtungen und es steht überall Pfützen. Und irgendwann wird man nass.
Die begehbare Installation Nowhere and Everywhere at the Same Time No. 2 ist nur ein Teil der Ausstellung, die das ZKM jetzt dem renommierten Choreografen widmet. In einem Nebenraum wird auch das Video Solo vorgeführt, eine Performance für Kamera, die 1997 aufgenommen wurde und eindrücklich zeigt, dass William Forsythe auch ein großartiger Tänzer ist. Im selben Raum sind auch Ausschnitte aus der Videoserie Improvisation Technologies zu sehen. Die Improvisation Technologies waren kurze Videos, die Forsythe in den 1990er Jahren aufgenommen hat, um den neu hinzugekommenen Tänzerinnen und Tänzern seiner Frankfurter Company seine eigens entwickelten Trainingsübungen und Techniken zu demonstrieren. Sie waren also ursprünglich nur zu internen Zwecken gedacht. Aber schon damals wurden erste Kontakte zum ZKM geknüpft und die Videos auf einer CD-ROM veröffentlicht. Die Nachfrage war weltweit riesig, erklärt Margit Rosen, die am ZKM die Abteilung Sammlungen, Archive und Forschung leitet.
Die CD-ROM war einfach ein ganz wichtiges Tool für Hochschulen, in denen Tanz unterrichtet wird, aber auch für Tanzkompanien und für freie Tanzschaffende. Wir haben sehr, sehr viele Anfragen bekommen über die Jahre, weil diese CD-ROM irgendwann einfach nicht mehr abspielbar war. Und dass wir jetzt diese Inhalte, diese Lecture Demonstrations frei weltweit zur Verfügung stellen können, das war einfach das Ziel dieses Projekts.
Und diese neue Internetseite ist nun freigeschaltet und aller Welt zugänglich. Genau so hat sich William Forsythe das vorgestellt, als er im Februar dieses Jahres dem ZKM sein Archiv vermacht hat. Er möchte, dass es ein lebendiges Archiv ist, aus dem heraus immer wieder neue Projekte und Ausstellungen entstehen. Und ganz in diesem Sinne kann man jetzt am ZKM intensiv und spielerisch in den Forsythe-Kosmos eintauchen. Inzwischen sehne er sich zwar nach etwas mehr Ruhe, gesteht der 73-jährige Choreograf, aber so ganz ohne künstlerische Projekte geht es dann wohl doch nicht.
Ich habe natürlich Pläne. Wir haben Pläne hier. Und natürlich gibt es jede Menge Anfragen, aber und ich würde gern für eine Weile einen freien Kopf haben. Mal sehen, ob ich das überhaupt mag. Sie würden sehen, wir würden ein Programm für Sie hier entwickeln. Ich glaube, das wird sehr schön.
William Forsythe, dieser großartige Künstler. Bis zum 6. August ist die Ausstellung im ZKM zu sehen, Marie-Dominique Wetzel berichtete. Es sind die umstrittensten 600 Meter des Landes, so hat es die Süddeutsche Zeitung gerade geschrieben. Gemeint ist die Friedrichstraße in Berlin, genau genommen der Teil der Straße, der seit Winter Fußgängerzone war. Seit heute nun dürfen dort wieder Autos fahren. Die regierende CDU hat flugs das rückgängig gemacht, was die grüne Verkehrssenatorin vor der Wahl durchgedrückt hatte. Und dieses Stück Straße ist ein Beispiel dafür, wie hitzig, emotional und teilweise auch irrational um Straßen gekämpft wird in diesem Land. Und wir sprechen jetzt nicht über Autobahnen oder Umgebungsstraßen, sondern über Straßen in Innenstädten, die zusammen mit städtischen Plätzen das Leben, das Zusammenleben der Bürger ganz entscheidend prägen. Was sagt dieser Kampf um den öffentlichen Raum, den wir zurzeit erleben, über unser gesellschaftliches Miteinander aus? Darüber möchte ich nur mit Fabian Saul sprechen. Er ist zusammen mit Graschina Gabelmann Chefredakteur des Flaneur-Magazins und jetzt aus Münster zugeschaltet. Herr Saul, schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Können Sie denn aus der Perspektive eines Flaneurs den hitzigen Streit um die Friedrichstraße nachvollziehen? Es war ja ein ganz, ganz großes Wahlkampfthema.
Zunächst, die rechten Parteien haben ja dieses Stück Straße ein bisschen zu einem Symbol auch einer reaktionären Politik gemacht, hinter der vielleicht so die Idee einer städtischen Ordnung steht, die unverrückbar scheint. Obwohl ja diese Stabilität eigentlich ahistorisch und auch eine Illusion ist. Vielleicht gehen wir später noch darauf ein. Aber ich denke, vielleicht ist auch ein guter Moment, erstmal jenseits dieser sehr engen verkehrspolitischen Debatte ein bisschen rauszuzoomen, uns nochmal zu fragen, was werden da eigentlich für Erzählungen bemüht? Wer spricht da? Wer kommt in der Erzählung vor und wer nicht? Ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir systematische Probleme nicht individualisieren. Aber ich glaube, wir müssen trotzdem auch von der Vielfalt der Realität, von individuellen Lebensrealitäten und Erfahrungen ausgehen, wenn wir im Sinne einer Pluralität die Veränderung des städtischen Raums angehen wollen. Und genau bei dieser Pluralität von Wahrnehmungen setzen wir im Flaneur-Magazin an. Es geht da nämlich gerade nicht um die alte weiße Flaneur-Figur, sondern um Vielfalt von Stadtwahrnehmungen, von ganz unterschiedlichen Stimmen und welche Konsequenzen daraus folgen.
Aber lassen Sie uns doch nochmal an diesem Beispiel ein bisschen was erklären oder nachdenken. Wenn aus einer Fußgängerzone jetzt wieder eine Autostraße wird, dann wird ja die Bordsteinkante, so könnte man das glaube ich formulieren, die wird wieder zur Grenze zwischen der Fahrbahn und dem Bürgersteig. Kann man also sagen, es werden damit neue Grenzen gezogen?
Ich glaube, wir müssen ein bisschen aufpassen, die Grenze nicht nur metaphorisch zu verstehen, aber ich denke schon, dass klar ist, dass Straßen ganz konkrete Grenzen markieren. Wir können das auch in bestimmten Begriffen sehen, das Wort Boulevard beispielsweise, das wir oft nostalgisch verklärt lesen, hat einen etymologischen Ursprung und auch einen städtebaulichen Ursprung im Bollwerk. Und das ist also eine militärische Infrastruktur zum Beispiel. Oder die großen Linien, die wir so in den modernen Stadtplanungen haben, die haben sehr oft polizeilichen Nutzen. Es geht um Kontrolle des Raums. Und ich glaube, das ist schon ganz wichtig, wenn wir davon sprechen, jetzt habe ich das Gefühl, es werden häufig BürgerInnen zu so infrastrukturellen VerkehrsteilnehmerInnen reduziert. Und das ist auch eine Strategie, weil es wird da vermeintlich die Frage der Freiheit der Menschen aufgerufen. Und wenn wir da genauer reingehen, dann ist das natürlich eine zentrale Frage. Aber dann würde es um soziale Gerechtigkeit auch hinsichtlich von Infrastruktur gehen. Dann würde es um kapitalistische Zwänge, gerade im Hinblick auch der Wohnungskrise in Berlin gehen. Dann würde es um die Teilhabe vor allem auch einer Narration, vielleicht auch der Imagination eines Orts gehen und nicht primär um eine ideologische Frage des Verkehrsmittels.
Es ist ja schon erstaunlich, mit wie wenigen städtebaulichen Eingriffen man den Charakter einer Straße verändern kann. Ist denn eine Straße, auch wenn sie geteert ist oder gepflastert ist, ist sie im Prinzip, und das haben Sie, glaube ich, angedeutet, Herr Saul, ein fragiler Raum, ein zu öffnender Raum mit Potenzial?
Absolut. Ich glaube, das ist eigentlich der spannende Punkt, den es vielleicht jetzt geben könnte. Ist eine der ganz großen Illusionen ist, glaube ich, dass so die Geometrie der Stadt, also die Möglichkeit, wie wir uns bewegen können in dieser gebauten Wirklichkeit, also was der Straßenverlauf zulässt und so weiter, dass das natürlich so ist, dass das unverrückbar ist. Das ist häufig auch die alltägliche Wahrnehmung. In Wahrheit ist das eine von vielen möglichen Welten. Wir könnten auch sagen, wir leben in so einer Art gebauten Fiktion, die sich über die Jahre aus den unterschiedlichen, zum größten Teil dominierenden Schichten der Stadt sozusagen geschaffen wurde, manifestiert hat, aber die auch ganz anders hätte sein können. Das heißt, ich glaube, in dem Moment lohnt es sich nochmal in die verworfenen Zukünfte zu gucken, in das zu schauen, was war an Imagination da, was sich nicht manifestiert hat, Menschen dafür zu sensibilisieren, dass eine andere Stadt möglich ist, jederzeit.
Ihr Flaneur-Magazin, Herr Saul, ist immer einer Stadt gewidmet. In der aktuellen Ausgabe besuchen Sie Paris. Welchen Standort, welche Perspektive nehmen Sie denn dort ein, bei dem Blick auf Paris?
Das Magazin ist im Prinzip eine Plattform für unterschiedliche KünstlerInnen, Menschen, die vor Ort leben und ja, SchriftstellerInnen und so weiter mit dem Ort und auch über ihn zu arbeiten. In diesem Fall ging es um die Ringstraße von Paris, den Boulevard Périphérique. Da ist jetzt vielleicht eine Parallele zu unserem Gespräch anlässlich der Straße in Berlin, an der sich so ein bisschen die Zukunft der Stadt Paris entscheidet. Denn das ist eine städtebauliche Grenze, die kaum überwindbar scheint. Also ganz konkret in der materiell nicht überwindbar scheint, aber auch sozusagen mit dem, was dort mit ja, welche Segregationslinien da gezogen wurden. Und das war der Anlass, darüber zu sprechen und dabei ganz unterschiedliche Perspektiven auf diese eine Straße nebeneinander zu stellen. Das heißt, das ist wie ein großes, vielstimmiges, dissonantes Gespräch. Und was dabei passiert, ist, dass die ganz vielen auch unsichtbaren Schichten und Wahrnehmungen eben sichtbar werden. Das ist so ein bisschen das, was ich vorhin meinte, dass es darum geht, sich darüber zu verständigen, wie bewegen wir uns im Raum? Wir können nicht vom Stadtraum einfach nur als einen verfügbaren Raum zum Beispiel ausgehen. Viele Menschen können sich nicht einfach frei aussuchen, wie sie den verwenden und so weiter. Mhm. Das heißt, es geht dann darum, auch die Komplexität des Orts aufzuzeigen. Und ich glaube, dann kommen wir eigentlich in eine Debatte, die tatsächlich im besten Sinne auch wirklich, ja, die Imagination einer anderen möglichen Stadt hervorbringen kann.
Wer führt diese Debatte oder dieses dissonante Gespräch, wie Sie es genannt haben? Wer sind da die Akteure?
Das sind ganz unterschiedliche Stimmen dabei. Da ist Plume Banlieue, ein Online-Instagram-Magazin, das die unterschiedlichen Vororten von Paris versucht, ja, unterschiedliche Biografien dort aufzuzeichnen. Da sind Fotografinnen, ArchitektInnen, da sind musikalische Beiträge, die sich damit beschäftigen. Was sagt eigentlich die Frage des Lärms, die Frage der Noise aus über die Lebensrealitäten an dieser großen Straße? Da sind ganz unterschiedliche auch schriftstellerische Perspektiven. Da sind also sowohl, ich würde mal sagen, sehr introvertierte Wahrnehmung, subjektive Wahrnehmung und auch große diskursive Linien quasi nebeneinander gebracht.
Also das Flanieren ganz neu gedacht. Wir haben es gehört. Flanieren ab heute in der Friedrichstraße Berlin, begleitet vom Klang und vom Geruch von Autos. Fabian Saul war das, der Chefredakteur des Flaneur-Magazins. Und wir haben jetzt, nachdem wir über Berlin gesprochen haben, auch über Paris gesprochen und über diesen Peripherie-Ring. Herr Saul, ich danke Ihnen für das Gespräch. Guten Abend.
Dankeschön.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen jetzt von Christian Riedel.
Der US-amerikanische Tenor Stephen Gould kann nicht bei den Bayreuther Festspielen auftreten. Laut Festivalleitung hat er aus gesundheitlichen Gründen abgesagt. Eigentlich sollte er die Titelpartien in Tannhäuser und Tristan und Isolde sowie den Siegfried in der Götterdämmerung singen. Einspringen werden jetzt für den Part des Siegfried der Österreicher Andreas Schager und für den Tannhäuser der Deutsche Klaus-Florian Vogt. Der US-Amerikaner Clay Hilly übernimmt demnach die Tristan-Partie. Die Bayreuther Festspiele beginnen am 25. Juli mit einer Neuinszenierung des Parsifal. In München ist das 40. Filmfest zu Ende gegangen. Wie die Veranstalter mitteilten, kamen zu den rund 500 Filmvorführungen an den 8 Festivaltagen rund 58.000 Besucher. Am letzten Tag wurden noch zahlreiche Preise aus verschiedenen Wettbewerben verliehen. So wurde als bester internationaler Film einstimmig von der Jury der Film Les Filles d'Olfa von Kaouta Benhania mit dem mit 50.000 Euro dotierten Ari Award ausgezeichnet. Der Kurznachrichtendienst Twitter führt vorübergehende Lesebeschränkungen ein. Mit der Maßnahme wolle das Social-Media-Netzwerk unter anderem gegen ein extremes Ausmaß von Datensammlungen vorgehen, teilte Twitter-Eigentümer Elon Musk mit. Nutzer sollen in Zukunft nur noch eine beschränkte Zahl an Beiträgen lesen können. Verifizierte Nutzer sollen künftig pro Tag 6.000 Tweets lesen dürfen. Sie zahlen $8 pro Monat für Twitter Blue. Unverifizierte Nutzer dürfen demnach nur 600 Tweets pro Tag und kürzlich erstellte unverifizierte Nutzer nur 300 pro Tag lesen. Unverifizierte Nutzer zahlen nichts. Die Regierung Kambodschas hat die Einstellung aller Facebook-Aktivitäten angeordnet und Vertreter des Unternehmens des Landes verwiesen. Das berichtete das kambodschanische Nachrichtenportal Fresh News, das als Sprachrohr der autokratischen Regierung gilt. Begründet wurde die Ausweisung der Facebook-Vertreter demnach mit Unregelmäßigkeiten der Facebook-Dienste. Dem Unternehmen werden gefälschte Konten, mangelnder Datenschutz, Verbreitung von Fake News sowie Einmischung in die politischen Angelegenheiten des Landes vorgeworfen. Die britische Medienaufsicht hat erstmals einer Beschwerde wegen geschlechtlicher Diskriminierung stattgegeben. Die Independent Press Standards Organization IPSO beurteilte eine Hasskolumne in der britischen Boulevardzeitung The Sun gegen die ehemalige US-Schauspielerin und Ehefrau von Prinz Harry Meghan Markle als sexistisch. Markle sei in dem Text des Journalisten und Moderators Jeremy Clarkson belästigt worden. Dieser hatte unter anderem geschrieben, die 41-Jährige habe wegen ihrer Sexualität Macht über ihren Ehemann Harry. Das nähere Vorurteile, dass Frauen ihre Sexualität ausnutzen, um Einfluss auszuüben, so Ipso. Die Sun muss nun eine Zusammenfassung der Ipso-Entscheidung auf derselben Seite drucken, wo sonst die Kolumne erscheint, und sowohl auf der Titelseite als auch online darauf hinweisen.
Am Donnerstag haben wir unsere Fazitsendung live aus Offenbach gesendet vom Eröffnungsabend des Festivals Theater der Welt, das in diesem Jahr in Offenbach und im nahen Frankfurt am Main gleichzeitig stattfindet. Zwei Orte, zu denen noch unzählige dazukommen werden beim Festival, und zwar mit der VR-Technik, mit Virtual Reality. Damit beschäftigt sich die Tokioer Festivalleiterin Chiaki Soma schon länger. Und 6 der in Offenbach und Frankfurt gezeigten Produktionen, die arbeiten mit genau dieser virtuellen Realität. Was da zu erleben ist, Susanne Burkhardt stellt uns einige Projekte vor.
Es begann mit einem Paket. Die japanische Festivalleiterin Chiaki Soma schickte dem preisgekrönten thailändischen Filmemacher Apichat Pong Virasetakul eine VR-Brille. Der dachte beim Auspacken:
Oh, this is the future of cinema.
Das sei die Zukunft des Films, merkte dann aber,
for me this is more like theater,
dass das hier viel mehr mit Theater zu tun habe, denn
especially this one when there's no wire, you can walk around.
Anders als im Film könne man sich mit der Brille frei bewegen. A Conversation with the Sun, ein Gespräch mit der Sonne. So heißt seine erste Virtual Reality Arbeit, die jetzt beim Festival Theater der Welt zu sehen ist. Begleitet von der Musik des unlängst verstorbenen Komponisten Ryuichi Sakamoto wandeln die Zuschauer durch die alte Schlosserei in Offenbach. Jeder für sich, betrachten andere Menschen, die mit VR-Brille herumgehen, wie diese einen Film anschauen, bevor sie nach einer halben Stunde selbst das VR-Headset aufsetzen und in jene Welt eintauchen, in der die anderen gerade waren. Statt Menschen beim Schlafen oder bei Demonstrationen gegen die Monarchie zu betrachten, verwandelt sich die Umgebung jetzt, Achtung, Spoiler, in eine Höhle. Sonnen gehen auf, Steine fallen, wir heben ab, wir schweben, schauen in die Sonne und verschmelzen mit ihr, erleben einen Hauch von Ewigkeit. Besucherin Martina nach dieser sehr intensiven Erfahrung.
Also für mich war das das erste Mal, dass ich so eine Virtual Reality Brille auf hatte. Man muss schon so ein bisschen aufpassen, dass man nicht die Orientierung verliert. Und das ist schon ein ganz irritierendes, aber auch spannendes Gefühl, wenn man so durch den Raum schwebt und so ganz losgelöst ist von Boden. Und was ich irritierend fand, war, dass man die eigenen Füße nicht sehen kann. Man kann nach unten schauen, man sieht den Boden des Raums, in dem man sich angeblich gerade befindet, aber man sieht den eigenen Körper nicht. Und dadurch hat man so ein komisches, körperloses Gefühl, obwohl man ja spürt, dass man noch auf dem Boden steht. Das fand ich ein ganz merkwürdiges, aber ja, auch interessantes Gefühl.
Festivalleiterin Chiaki Soma hat als Dramaturgin selbst an einigen der hier gezeigten Arbeiten mitgewirkt. Zum Beispiel an der Prometheus-Trilogie, einem VR-Theater von Mero Koizumi im Museum für angewandte Kunst in Frankfurt.
In this place, reality and dream are merged into one.
Darin fragt der Künstler nach der Rolle von solchen Technologien für das menschliche Bewusstsein.
Machine and human are merged into one.
Wie ist es, auf Avatare anderer Menschen zu treffen, in deren Träume einzutauchen? Für die Dramaturgin und Festivalleiterin Chiaki Soma ist Virtual Reality mehr als eine Spielerei, die in der Pandemie ihre Hochzeit erlebte. Sie arbeitet seit mehr als 4 Jahren mit dieser Technik, denn damit, so Soma, seien ganz neue Theaterdramaturgien möglich.
When we wear the headset, we are fully in it and it's like in a dreamlike experience.
Wenn wir das VR-Headset tragen, so Soma, seien wir wie in einem Traum und plötzlich in der Lage, die verrücktesten Sachen zu machen. Und wenn wir es absetzen, dann werde uns die Begrenzung des eigenen realen Körpers wieder bewusst. Also ganz im Sinne der Brechtschen Verfremdungstheorie.
So it's create a very strong alienation as well. So it's somehow a bit, you know, Brechtian, you know, experience, right?
Theater der Welt zeigt, dass Virtual Reality und Theater also durchaus zusammengehen. Aber werden VR oder Augmented Reality unsere Zukunft und die des Theaters bestimmen? Eine Frage an den Filmemacher Apichat Pong Virasetakul.
Well, I think art embodies everything, no? Including, you know, literature, technology, science. So this is just part of it.
Kunst schließt ja alles ein, Literatur, Technologien, Wissenschaft. Künstliche Intelligenz und virtuelle Realität gehören jetzt auch dazu und schaffen neue Möglichkeiten von Illusion und Wahrnehmung. Natürlich wird sich alles in diese Richtung entwickeln. Die Menschen werden sich an die Erfahrung gewöhnen und natürlich wird Virtual Reality die Art und Weise verändern, wie wir Geschichten erzählen. Die Headsets und Brillen werden auch tragbarer und leichter werden und in den nächsten ein, zwei Generationen stark verändern, wie wir mit der Welt interagieren und Kunst und Theater rezipieren. Ich habe das Gefühl, hier noch an einem Prototyp zu arbeiten. Zu einem entscheidenden Zeitpunkt, an dem sich die Technologie gerade verändert. So war es auch, als die ersten Tonfilme entstanden oder die ersten Farbfilme. Das ist ein heikler Übergang und auch für das Publikum noch sehr ungewohnt und aufregend.
Including the audience, you know, it's really awkward and exciting.
So aufregend wie Abhishek Pong Virasethakuls Performance, für die allein der Weg nach Offenbach lohnt.
Susanne Burkhardt über virtuelle Realitäten beim Festival Theater der Welt in Offenbach und Frankfurt am Main. Es dauert noch bis zum 16. Juli und die ganze Fazit-Sondersendung aus Offenbach vom Auftakt am vergangenen Donnerstag mit vielen Gästen des Festivals können Sie nachhören unter deutschlandfunkkultur.de. Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Irgendwann hört auch eine deutsche Eiche auf zu wachsen. Sie wird eben nicht 100 oder 200 Meter hoch. Das Wachstum hat Grenzen. Diese Wahrheit holt uns mehr und mehr ein. Wann wird diese Wahrheit wohl die Museen erreichen? Auch die können ja nicht immer weiter sammeln und sammeln, also wachsen und wachsen. Aber sie tun es noch und dagegen ist ja aus Umweltgründen überhaupt nichts einzuwenden. Und auch nichts dagegen, dass Museen zum Beispiel in Gruppenausstellungen neue Werke der Sammlung ihrem Publikum präsentieren. Dafür braucht es dann einen griffigen Titel, der die neuen Werke irgendwie umfasst. Inheritance zum Beispiel, Erbe. So hat jetzt das Whitney Museum für amerikanische Kunst in New York eine Ausstellung genannt mit eben neuen Werken aus der Sammlung. Andreas Roberts berichtet.
Hongkong. Eine Drohne fliegt auf einen riesigen Gebäudekomplex mit hunderten Wohnungen zu. In der Mitte hat der Architekt große Löcher freigehalten, durch die man die Berge auf der anderen Seite sehen kann. Die non-binäre chinesisch-amerikanische Künstlerin Wang Shui erzählt von der Bedeutung, die Drachen in der chinesischen Kultur und Mythologie haben und dass die Löcher dazu da sind, damit die Drachen aus den Bergen ungehindert zum Meer fliegen können. Für Kuratorin Rujeko Hockley steht der Film exemplarisch für die Art und Weise, wie Künstler Geschichte und kulturelles Erbe reflektieren.
Die Künstlerin spricht über die Praxis des Feng Shui, eine alte chinesische Philosophie, die während der Kulturrevolution kriminalisiert wurde. Die Kulturrevolution ist noch nicht lange her, aber sie unterdrückte etwas, das sehr viel älter ist. Und in der heutigen Zeit werden in Hongkong millionenschwere Gebäude nach den Prinzipien des Feng Shui gebaut. Die Idee ist unglaublich, dass Bauherren wirklich Löcher hinterlassen würden. Was bedeutet, dass sie weniger Wohnungen bauen und auf Einnahmen verzichten, damit Drachen hindurchfliegen können. Das ist sehr poetisch.
In der Ausstellung haben die Ausstellungsmacher knapp 60 Arbeiten von über 40 KünstlerInnen zusammengebracht, viele davon Neuanschaffungen wie Wang Shuis Film.
Ich war sehr daran interessiert, wie die Zeit in unserem eigenen Leben vergeht und wie unsere Erfahrungen von einem größeren Begriff von Zeit beeinflusst werden. Seien es historische Ereignisse, kulturelle Erbschaften, Jahrtausende von Jahren Geschichte. Es ging mir um die zyklische Natur unseres Erbes als Menschen, als Individuen.
Ein wichtiger Teil der Ausstellung befasst sich mit dem schwierigen Erbe der Sklaverei und des Völkermords an den Ureinwohnern in den USA. So auch die beklemmende Videoinstallation der afroamerikanischen Künstlerin Kara Walker. Auf 5 Leinwänden untersucht sie die Geschichte von Rassismus und Gewalt und benutzt dabei die Scherenschnitttechnik, die oft in alten Kinderfilmen benutzt wurde. Kara Walker erzählt die Geschichte eines Jungen, der wegen Ungehorsams von seinem weißen Besitzer den Fuß abgeschnitten bekommt. Die Musik und die bunten Hintergründe, vor dem die Silhouetten agieren, stehen im krassen Gegensatz zum grauenvollen Inhalt. Auf ein ganz anderes Kapitel amerikanischer Geschichte bezieht sich die Arbeit Environment der japanisch-amerikanischen Brüder Bruce und Norman Yonemoto. Auf mehreren alten Dia-Leinwänden sind Propagandafilme der US-Regierung aus dem Zweiten Weltkrieg projiziert, während in einem kleinen Fernseher daneben Werbefilme aus den 50er Jahren laufen.
They grew up in the kind of
Sie wuchsen in dem Milieu einer Nachkriegsgesellschaft auf, in den wirtschaftlich boomenden Vereinigten Staaten der Nachkriegszeit. In der Werbung geht es um Produkte, Erfahrungen. Alles ist eine positive Utopie. Und gleichzeitig sind sie mit der Propaganda der Nachkriegszeit groß geworden. Hier geht es darum, über das mediale Umfeld nachzudenken, das sie später geprägt hat.
Einige der ausgestellten Arbeiten setzen sich mit ihren künstlerischen Vätern und Müttern auseinander. So auch sehr eindrücklich der schwarze Fotograf John Edmonds aus New York. In direkter Anlehnung an Man Rays berühmtes Foto mit dem liegenden Gesicht einer weißen Frau neben einer afrikanischen Maske ist hier das Gesicht des Fotografen selbst neben einer afrikanischen Maske zu sehen. John Edmonds stellt Sehgewohnheiten und Identitäten in Frage und macht gleichzeitig auch eine Hommage an sein Vorbild.
Kunst ist eine der besten Möglichkeiten, die wir haben, Geschichten zu erzählen. Das ist das Wesen der Kunst, meine ich. So hinterlassen Menschen Aufzeichnungen darüber, wer wir waren, wofür wir uns interessierten, was uns wichtig war, was uns gefiel und was uns nicht gefiel. Kunst hat diese einzigartige Fähigkeit, unabhängig vom Medium oder der Epoche, uns die Erfahrung einer anderen Person verständlich zu machen.
Durch die sehr unterschiedlichen Einzelarbeiten wirkt die Ausstellung eher als eine Momentaufnahme der Sammeltätigkeit des Museums, denn als eine Show mit klarem Konzept. Der Begriff Erbe ist vermutlich bewusst vage gehalten, um möglichst viele Arbeiten unter einen Hut zu bekommen. Es wäre interessant gewesen, wenn die Ausstellung auch das Erbe des Museums selbst kritisch reflektiert hätte.
Inheritance, Erbe, so hat das Whitney Museum in New York die Ausstellung mit neuen Werken aus der Sammlung genannt. Bis Ende Februar 2024 ist die Ausstellung zu sehen, also genug Zeit, sich diesen Werken auch zu widmen, Andreas Roberts berichtete. Und nun hier in Fazit der Blick in die Feuilletons, heute wieder mit dem Wochenrückblick von Ulrike Timm.
Alle Welt reibt sich die Augen, als sei ein Spuk vorbei oder eine Verheißung. Rund um die Uhr sah es einen Tag lang so aus, als sei die Macht im Kreml ernsthaft herausgefordert, als könne dessen Oberhaupt stürzen und flüchten. So begann Caroline Fetscher ihren Text im Tagesspiegel zur Revolte von Jewgeni Prigozhin. Mit der Entlassung ins Exil fand das Prigozhin-Drama seinen vorerst letzten Akt. Vom Drama war überall die Rede. Die Welt fragte, ist Prigozhin der Wallenstein von heute? Und die Süddeutsche unternahm gar einen Ausflug in Wagners Ring der Nibelungen, um einen Tag der Geschichte schreiben könnte, theatralisch zu deuten. Die nüchterne Analyse im Tagesspiegel war da ungleich erkenntnisreicher. Laut Fetscher habe Prigozhin ausgesprochen, was auf russischer Seite bislang nur Dissidenten in der Diaspora zu sagen wagten, dass nämlich das russische Verteidigungsministerium die Story, es gebe einen wahnwitzigen Grad von Aggressionen von Seiten der Ukraine, nur erfunden habe. Für den Krieg aber gebe es einen ganz anderen Grund. Es gehe nur darum, dass, Zitat, ein paar Kreaturen sich selber feiern können, auf Kosten des Lebens tausender unserer Jungs. Damit gestehe Prigozhin zugleich indirekt Folgendes ein, so Fetscher im Tagesspiegel. Wider besseres Wissen war ich bereit, die Manipulation der russischen Bevölkerung mitzutragen. Ich habe das Leben meiner Mitarbeiter riskiert und geopfert aus purem Interesse am Profit meiner Privatarmee. Fragt sich nur, so die Autorin, wann diese Botschaft auch im Volk verstanden wird. Der Tagesspiegel weiter, die Sympathiewelle dürfte abebben, je deutlicher Prigozhins Ego-Logik ins Bewusstsein einsickert. Erst recht in seinem offiziell gestatteten Exil. Daran, dass die Ereignisse das Prestige von Putin beschädigt haben, besteht kein Zweifel. Der Schatten des Krieges erreichte auch den Literaturwettbewerb um den Ingeborg-Bachmann-Preis. Die ukrainische Autorin Tanja Maljartschuk eröffnete ihn mit ihrer Rede, die mit einer Demutsgeste begann, so sah es die Süddeutsche Zeitung. Sie sei dieser Rede nicht würdig, so Maljartschuk, weil sie sich als ehemalige Autorin betrachte, die ihr Vertrauen in die Literatur und, schlimmer noch, in die Sprache verloren habe. Die Sprache, die schönste Gedichte hervorbringt, kann auch dazu dienen, Befehle kundzutun, zum Abschuss von Raketen, die Zivilisten töten oder zum Vorrücken von Panzern. Mucksmäuschenstille habe nach diesen Sätzen in Klagenfurt geherrscht, so beschreibt es die Frankfurter Allgemeine. Felix Stephan sprach in der Süddeutschen Zeitung von einer großen Rede, damit war der Ton gesetzt. Tobias Rüther denkt dagegen in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung über die paradoxe Kraft der Literatur nach und hofft, dass Maljartschuks Worte noch nicht das letzte Wort gewesen seien. Jeder Satz dieser Rede belegte aber, und auch das gehört zur paradoxen Kraft der Literatur, wie produktiv diese Schriftstellerin ist, wie notwendig es ist, dass sie schreibt, was sie schreibt und vorträgt. Satz für Satz widerlegte Maljartschuk, was sie zugleich behauptete, keine Schriftstellerin mehr sein zu können, weil genau formulierte Worte nicht mehr helfen, wenn die Waffen sprechen. Aber um dieses unmöglich aufzulösende Dilemma in Worte zu fassen, das ja nicht nur für jene gilt, die jetzt schreiben, sondern auch für alle, die jetzt lesen, braucht es Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Soweit Tobias Rüther in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Der Wettbewerb selbst endet Sonntagvormittag mit der Preisverleihung. Da darf man jetzt also noch etwas rumspekulieren. Begeisterung löste in Klagenfurt ein Text von Valeria Gordejew aus, in dem ein Putzneurotiker so fulminant wie beängstigend den Lappen schwingt. Jedenfalls schrubbt er nicht einfach die Spüle, sondern reinigt vom Abflusssieb bis zum Schleimbatzen und den Haarknollen im Siphon buchstäblich die hintersten Winkel, und zwar mit Hilfe mannigfaltiger Werkzeuge, Reiniger, Polituren und Versiegler, die alle mit bewundernswert lautmalerischer Präzision wie unterm Brennglas und darum auch höchst unterhaltsam beschrieben werden. So detailliert erinnerte sich die Taz an den Vortrag von Valeria Gordejew, aber auch die Texte von Andreas Stichmann und Anna Fellenhofer werden vielfach genannt. Fellenhofer porträtierte ein Opfer, das die Opferrolle gerne annimmt. Es empört sich ein Fisch, der gefangen werden will, über die Unzuverlässigkeit der Netze. Diesen Satz erinnert Gerrit Bartels im Tagesspiegel genau, und auf sowas muss man ja tatsächlich erst mal kommen. Dem neurotischen Schrubber im Bachmann-Wettbewerbstext könnte womöglich ein Besuch in der Schirn in Frankfurt gefallen. Hier widmet sich eine Ausstellung Plastik als Kunststoff. Plastik gibt es auch in flüssiger Form, hier und da tropft deshalb Schleim vom Hocker, was die Zeit zu einer pompösen Überschrift inspirierte, nämlich Schleim in Ekstase. Da möchte womöglich ein Putzteufel mit Scheuermilch kontern. Im Überschriftenwettbewerb der Woche hätte aber auch die Taz Chancen, wenn Jenny Zilka den mittlerweile 81-jährigen Harrison Ford als Indiana Jones aller Digitalkunst zum Trotz so beschreibt, der mit gichtigem Finger an der Klippe baumelt. Das will man doch lesen, auch wenn der Film selbst, nicht nur laut Taz, trotz Atemlosigkeit, fantastischer Tricks, energetischer SchauspielerInnen und schön gruseliger Settings dennoch über eine Kopie der Kopie der Kopie nicht hinauskommt.
Der Blick in die Feuilletons mit dem Wochenrückblick war das von Ulrike Timm. Und das war's, unser heutiges Fazit mit Eckhard Röhlke. Ich sage danke und guten Abend.